Herzlich willkommen beim Reichtumskongress. Heute bin ich mit dem Kari Gamper im Gespräch. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Schön, dass du da bist.
Danke, Nicole. Und ich danke dir für die Einladung. Und ich begrüße alle, die dazuhören, auf das Herzlichste aus dem wunderschönen Tiroler Land. Wir haben gerade in 2 Minuten uns vorher kennengelernt, Nicole und ich, virtuell. Und sie meinte, sie wohnt in einem der schönsten Gegenden der Welt. Und das möchte ich auch für Tirol als Tiroler ins Spiel werfen, im Herzen der Alpen, da sind wir zu Hause. Nicole, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und auf den Reichtum, der entsteht für die Menschen, die uns da zuhören und natürlich auch für dich. Bitte schön, was sind deine Fragen?
Du hast unglaublich viel gemacht und deswegen interessiert mich aus der Essenz deiner Arbeit. Du bist Bewusstseinsforscher, aus der Essenz deiner Arbeit. Was ist Reichtum für dich?
Also Reichtum ist in erster Linie ein Bewusstseinszustand für mich. Und dieser Bewusstseinszustand, der wiederum spiegelt einen Zustand in den Ebenen des Bewusstseins. Das bedeutet zu verstehen, dass Bewusstsein nicht gleich Bewusstsein ist, sondern dass Bewusstsein verschiedene Ebenen hat. Und dieses Reichtumsbewusstsein, dieses Füllebewusstsein, das ist etwas, was uns Menschen an sich gegeben ist und was uns im Laufe unserer Erziehung und im Laufe unseres Heranwachsens abtrainiert wird. Das heißt, wir kommen beseelt und wir kommen reich und wir kommen angebunden und wir kommen angedockt und wir kommen ausgestattet mit einer göttlichen Fülle auf diese Welt. Und im Laufe des Lebens, je nachdem, wo, in welche Familie sich jemand hinein inkarniert und auch natürlich wo, in welches Land, ist es so, dass all das mit der Zeit einfach verloren geht. Und dann wachen wir auf und sind eines Tages ärmliche Jämmerlinge, die nichts mehr von diesem Glorienschein in Erinnerung haben. Das heißt also, deine Frage, die ich sehr intelligent empfinde: Was ist Reichtum für mich? Die kurze Antwort lautet: Reichtum ist ein Bewusstseinszustand.
Ja, da gehe ich vollkommen d'accord mit dir. Was empfiehlst du Menschen? Weil im Grunde ist das ja eine Erinnerung. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das ist alles schon da. Und wenn wir uns daran wieder erinnern, dann können wir es auch manifestieren. Was empfiehlst du Menschen, um sich wieder erinnern zu können?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, denn unser Menschsein in meinem Verständnis ist mir ganz wichtig, dass ich da keine allgemein gültige Aussage da mache. So, ich bin einfach ein Forscher und ich bin jemand, der sich selber rigoros während all der Jahre meines reichen Lebens, das darf ich wirklich sagen, meines guten Lebens, auch eines guten Lebens mit meiner Liebsten. Ich bin ja seit vielen Jahrzehnten mit der Traumfrau meines Lebens verheiratet, also meine Seelenpartnerin, Jwala heißt sie. Und das ist etwas so wunderschönes. Deine Frage lautet: Was empfehle ich? Ich empfehle, diesen inneren Reichtum zu kultivieren. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wie kann ich denn diesen inneren Reichtum kultivieren? Und das, was ich da, das finde ich auch sehr spannend, weil ich merke, ich bin ja noch nie so in dieser Situation gewesen, so über Reichtum nachzudenken. Und ich mag das ja auch. Ich mag das gerne, so in das kalte Wasser zu springen und zu schauen, was kommt angedockt aus dem Moment, was will gesagt werden. Und was gesagt werden will, Reichtum zu kultivieren, bedeutet, Stille zu kultivieren. Also diese innere Stille in mir zu kultivieren, diesen inneren Reichtum in mir zu kultivieren, das meine ich mit einem mich selber in diese enorme Vielfalt des Lebens hinein zu katapultieren oder mich wieder hineinspringen zu lassen. Also zu erkennen, wir sind aus welchen Gründen auch immer durch die Erziehung und durch die Schule und durch vielerlei Dinge aus diesem Reichtum herausgefallen, die meisten zumindest. Also ich meine, aus diesem inneren Reichtum, ich rede nicht von dem äußeren Reichtum, sondern von dem inneren Reichtum herausgefallen. Und dann gilt es, uns wieder an unsere göttliche Natur zu erinnern, an die Quelle zu erinnern, dass wir die Funken sind im Konzert eines wunderschönen Lebens. und dass wir diesen Funken entzünden können und dass wir dieses Feuer entfachen können. Und all das ist eine Frage, wie weit kann ich mein Bewusstsein kultivieren? Wie weit kann ich aus dem Mangel herauskommen, der nolens volens mit der Geburt entsteht? Also ich weiß nicht, ob ich das gerade sagen soll, weil das führt uns ein bisschen weg. Denn alle Menschen, die geboren werden, werden auf der einen Seite in diesen Reichtum hineingeboren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch, dass wir durch diesen enormen Geburtsschmerz etwas in uns aktivieren, dass die Seele in uns etwas aktiviert, was da lautet, ist, irgendetwas muss mit mir nicht stimmen, denn sonst würde ich diesen enormen Schmerz, der bei der Geburt auch für das Baby entsteht, nicht erleben. Und das ist wiederum gut erforscht, wenngleich nicht sehr publikumswirksam. Das heißt, es ist wirklich gut erforscht aus einer speziellen Richtung der Psychologie, und die heißt Quantenpsychologie, Quantenpsychologie. Hier wurde das sehr genau erforscht und die kamen dahinter, dass buchstäblich jeder Mensch, denn jeder Mensch wird ja geboren, und ob das jetzt die Kaiserschnittgeburt ist oder nicht, ist vollkommen egal. Es wird dieser Geburtsvorgang, das ist dann mal einfach für dieses menschliche Wesen, das wir da sind, für dieses Baby, ich sage es jetzt einmal einfach so, ein enormer Schritt, denn vorher war es absolut behütet, in einem dunklen Raum, versorgt jederzeit über die Nahkraft, die aus dem Mutterleib dem Baby zugeflossen ist. Es musste nicht atmen, es musste gar nichts tun. Es konnte einfach da sich drinnen bewegen, in diesem Fruchtwasser, und konnte es sich gut gehen lassen. Das war ist die eine Seite. Und dann kommt dieser Geburtsschreck, und dabei passiert bei jedem Menschen, und das ist so etwas Spannendes, passiert, dass etwas sich in uns abbildet, das da lautet, etwas stimmt mit mir nicht, denn sonst würde ich diesen Schmerz nicht erleben. Und um diesen Schmerz nicht erleben zu müssen, in der Folge, das hält ja kein Mensch aus, niemand kann sein ganzes Leben lang diesen Schmerz an sich kultivieren. Das ist einsichtig, oder?
Absolut.
Absolut. Einfach damit ich dich nicht verliere, und natürlich auch Zuschauer und Zuhörerinnen verliere, damit das nicht passiert, bildet sich bei jedem Menschen in der Psyche so etwas wie diese treibende Struktur. Das ist dieser Schmerz, diese treibende Struktur, der Treiber auf Englisch gesagt, denn die ganze Quantenpsychologie kommt aus den USA, und darüber legt sich eine assoziative, vielfältige Struktur, und das ist die kompensierende Struktur. Also der Kompensator auf Englisch, der Kompensator legt sich darüber. Und dieser Kompensator, der ist derjenige, mit dem wir dann in der Welt draußen agieren, um diesen Schmerz nicht zu fühlen. Ja? Diesen Schmerz nicht zu fühlen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie reif ist jemand, oder wie kommt überhaupt jemand jemals auf, das ist ja kein allgemein gültiges, also ein allgemein bekanntes Wissen, sage ich mal, so ist es allgemein gültig, aber es ist nicht allgemein bekannt, sondern es ist so ein Spezialwissen. Und ich bin gerade bewegt, dass mir das jetzt in dem Moment einfällt, weil wenn wir das nicht verstehen, dann sind die Menschen praktisch ihr ganzes Leben lang in diesem gegenseitigen, um ein Fremdwort zu verwenden, in diesem dialektischen Prozedere verfangen von der treibenden Struktur und der kompensierenden Struktur. Das heißt, um mal ein Beispiel zu nennen, gell? Um ein gutes Beispiel zu nennen. Angenommen, jemand geht durch diesen Geburtsprozess, dann ist der Schmerz, der sich da abbildet, zwar bei allen Menschen ein enormer Schmerz, bei allen Babys ein enormer Schmerz, das ist die eine Seite, doch der Mangel, der daraus entsteht, der ist differenziert. Das heißt, die Forschung kennt insgesamt 9 große Kerben, sozusagen 9 große Kerben, wo sich Menschen einordnen und sagen, aha, das muss mit mir passiert sein, Und das ist dann meine treibende Struktur. Ich mache ein Beispiel. Ja? Mhm. Ein Baby wird geboren und es erlebt diesen Schmerz und dann sagt das Baby, etwas stimmt mit mir nicht. Ich bin nicht wertvoll, als Beispiel. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin nicht wertvoll. Das ist nun die treibende Struktur, dieses Ich bin nicht wertvoll. Und über diese treibende Struktur legt sich nun eine kompensierende Struktur. Ich könnte jetzt dich fragen, kannst du dir vorstellen, wie diese kompensierende Struktur lautet? Ich sag's dir, gell? So, dass es nicht so in eine Prüfungssituation kommt. Oder möchtest du was sagen?
Leistung. Also für mich ist Leistung ganz klar die kompensierende Struktur gewesen. Das ist ganz ohne Frage.
Ja. Und das stimmt natürlich, ne? Das heißt, ich bin nicht wertvoll, oder? Mhm.
Ja, genau.
Infolgedessen ist das, was da sich drüber legt, ich muss alles tun, um möglichst wertvoll zu sein. Und das drückt sich natürlich in einem unter Umständen und in einem Umständen gestörten Leistungswillen aus. Kommt das an? Also, was du sagst, ich würde jetzt noch nicht gern so Leistung. Leistung ist sozusagen das Ergebnis davon. Durch das, was diese Menschen tun, ist, ich muss alles tun, um zu beweisen, dass ich wertvoll bin.
Mhm. Ja.
Und das ist eine Struktur, die natürlich auch Männer haben, durch die bevorzugt Frauen haben. Dieses tiefe Gefühl, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht wirklich, wirklich wertvoll und muss daher alles tun, um wertvoll zu sein. Und nun ist es so, dass wir bei den Persönlichkeitstrainings, die so am Markt angeboten werden, da wird klarerweise diese kompensierende Struktur dauernd bedient. Ja, diese kompensierende Struktur wird dauernd bedient mit Chaga, Chaga und Bam, cool, du bist der Größte und der Beste und weiß der Himmel was alles. Und dann wird sozusagen diese kompensierende Struktur angeheizt. Mhm. Im Moment, wo dieser Mensch für sich ganz alleine ist, bricht in seinem stillen Kämmerlein die treibende Struktur auf. Und er schaut sich innerlich in den Spiegel und sagt, also so ein toller Hecht oder so eine tolle Hechtin, wie ich da den ganzen Tag lang vorgebe, bin ich nicht. Und das ist so ein inneres Jammertal, mit dem die Menschen dann alleine gelassen sind, weil es sehr wenige Menschen gibt, die diese Zusammenhänge tatsächlich durchschauen. Damit sage ich nicht, dass das so etwas Geheimnisvolles ist, sondern ich sage einfach, das ist so ein Spezialgebiet der Psychologie, dass es einfach... soweit ich weiß, wird es auch an den Universitäten nicht gelehrt. Das ist einfach so ein Spezialgebiet, Quantenphysik heißt sie. Und das ist auch inspiriert von einigen ganz großartigen, faszinierenden Weisen auf der einen Seite und auf der anderen Seite von einem kleinen Kreis von Ärzten und Psychologen, hauptsächlich aus den USA, die sich mit diesem Spezialgebiet beschäftigt haben. Und wie du hören kannst, habe ich mich damit lange beschäftigt. Ich habe mich jahrelang mit diversen Kursen und so weiter mit dem auseinandergesetzt. Und da würde ich es jetzt auch gerne lassen, weil sonst verlieren wir uns so in diese Quantenphysik, Quantenpsychologie hinein. Und das Kernthema ist ja angekommen. Ich mache gerade noch ein zweites Beispiel sagen, oder vielleicht noch zwei Beispiele sagen. Mhm. Weißt du, ich habe etwas gesagt, von was Frauen sehr häufig haben. Ne? Frauen haben das sehr häufig. Ich muss daher alles tun, um es wert zu sein. Und das führt wiederum auch sehr häufig zu einer stillen Form der Manipulation. Das heißt, Frauen bemuttern oft ihre Kinder überaus, gerade wenn ich jetzt an Italien denke, das ist ja jetzt von uns, unser Nachbarland, für uns, ich bin ja hier in Tirol und bin längstens in einer Stunde, also es ist ja egal, sagen wir, wenn ich eine Stunde mit dem Auto fahre, bin ich in Italien, und da dieses La Mamma, dieses Vergöttern auch der Mutter, das ist die eine Seite, Mhm. Aber die andere Seite ist auch, dass die Mütter auch ihre Söhne auf diese Art und Weise manipulieren, also mit diesem Wert, mit diesem Wertethema. Und ich mag gerade noch etwas sagen, was häufig bei uns Männern ist, insbesondere so aus dem amerikanischen Raum, in Deutschland weniger, aber auch natürlich, da ist es dieses, ich bin erfolgreich, ich muss alles tun, weil ich es kann. Und das, die treibende Struktur, hast du es in der Zwischenzeit verstanden, und ich hoffe auch die Menschen, die uns zuhören, haben es verstanden, die treibende Struktur lautet, ich kann es nicht. Ja? Dieses Baby erlebt diesen totalen Schmerz und es bildet sich eine innere Struktur, die da lautet, ich kann es nicht. Ja? Ich bring's nicht. Und darüber legt sich dann eine kompensierende Struktur, die da lautet, ich muss alles tun, um zu beweisen, dass ich es kann. Und wenn wir da so in den pathologischen Bereich gehen, also wenn die Persönlichkeit dann pathologisch wird, wenn sie krankhaft wird, dann erleben wir dieses übertriebene Erfolgsstreben, dieses Ausgerichtetsein, diese Jagd nach Erfolg, diese Jagd nach Geld. Das wird zum A und O und vieles andere wird ausgeblendet. Auch die Rücksicht auf den eigenen Körper und oft auch die Rücksicht auf andere Körper. Sehr häufig sehen wir das als Rücksichtslosigkeit dem eigenen Körper gegenüber, dem eigenen Leben gegenüber. Die Menschen sind dauernd gestresst, die Menschen sind dauernd getrieben, die Menschen haben dauernd das Gefühl, sie tun nicht genug, weil es müsste immer noch mehr getan werden, immer noch mehr getan werden, immer noch mehr getan werden. So, das war das Zweite. Und ich mag noch ein Drittes einfach sagen, weil es mir sehr angenehm ist und auch ich finde es auch sehr nicht angenehm, ich habe mich da versprochen, dass sehr wichtig ist, dass die Menschen, die uns da zuhören, das wirklich verstehen. Da gibt es auch so dieses Thema, ich bin machtlos. Dieses Kind erlebt diesen totalen Sturzbruch und gerade so meine Generation, die ist ja noch so bei den Füßen hochgehoben worden und dann wurde das Kind auf den Popo geklopft und das musste dann schreien und es war ja horribel, ne? Aus dieser dunklen, behüteten, sanften, eingebetteten, atemlosen Welt herauszukommen. Das wurde ja alles automatisiert erledigt, im Mutterleib so wunderschön. Und dann plötzlich das und dieses Schreien und dieses grelle Licht in den Kreissälen, die Hektik, auch die waren ja auch laut häufig und so weiter und so weiter. Und da war noch nichts von sanfter Geburt und von all diesen Dingen, die wir heute kennen, bekannt. Da kommt sehr häufig auch das vor, ich bin machtlos und ich muss alles tun, um zu beweisen, wie mächtig ich bin. Und wenn wir heute so in die politische Szene hineinschauen, dann können wir sehen, welche Aberration und welche psychopathischen und narzisstischen Strukturen da teilweise am Werke sind. Einfach so als kleines Verständnis, wie das Ganze zusammenkommt. Das alles bei einem Reichtumskongress, das ist ja auch spannend.
Ja.
Wir sprechen nicht über Aktien, wir sprechen nicht über Fonds.
Nein.
Über Bewusstseinsstrukturen und hier insbesondere um dieses wunderbare Wissen, um diese kompensierende und um diese treibende Struktur. Und um es noch einmal zu sagen, das hat jeder. Und jetzt könnte die Frage kommen, lässt sich das auflösen? Nein, es lässt sich nicht auflösen. Doch wir können es mit Bewusstsein durchtränken, ja? Wir können es mit Bewusstsein durchfluten, wir können unser Licht da hineingeben, wir können unsere Erkenntnis da hineingeben und damit löst sich das Zwanghafte. Wir verstehen es, wir begreifen dann auch, also ich habe längst meine eigene treibende und kompensierende Struktur begriffen, auch die von meiner Frau. Und ich habe viele, viele Trainings gemacht, um Menschen zu helfen, für sich selber da drauf zu kommen. Denn es ist etwas sehr Liebloses. Es wäre etwas sehr Liebloses, würde ich mir anmaßen, zu sagen, das glaube ich oder das könnte so deine kompensierende oder deine treibende. Das eine ergibt immer das andere, ne? Das ist schon klar. Der Ansatz ist immer, die treibende Struktur zu finden, denn aus der ergibt sich logischerweise die kompensierende.
was mir so als Geschichte nochmal einfiel, es muss so in biblischen Zeiten gewesen sein, so um die Christuszeit auch herum, wenn Menschen es sich leisten konnten, wenn sie wirklich reich waren, dann ist das Baby nicht einfach abgenabelt worden, sondern konnte so lange auf der Brust und auf dem auf dem Bauch der Mutter liegen, und die Nabelschnur wurde nicht durchtrennt, sondern immer mit Myrrhe, also ätherischem Öl, mit Myrrhe bestrichen, bis sie dann nach ungefähr 2 Tagen fertig war. Und dann ist sie von selbst abgefallen. Und ich glaube, dass wenn wir uns vorstellen, dass wir diese Zeit ist, finde ich, eins der kostbarsten Güter, die uns so zur Verfügung stehen. Wenn wir in dieser Zeit weiter genährt, geliebt sind und fühlen, diese Sicherheit geht uns gar nicht verloren. Das Geborenwerden ist ein Schritt und es passiert aber weiter gar nichts Schlimmes. Ich glaube, dass uns das tatsächlich helfen kann. Du sagtest vorhin sanfte Geburt, aber tatsächlich auch in einem anderen Status weiter ins Leben gehen zu können. Also ich glaube, dass das, was du beschrieben hast, ich kenne das gut, kenne das auch aus meiner Arbeit, und ich glaube auch, dass es nicht außerhalb des, wenn man von einem Plan sprechen will, nicht außerhalb des Planes ist, sondern es ist ja auch Aufgabe, ne? Wenn ich mir angucke, wie genau bin ich denn beschaffen, also das, was ich auch schon mitbringe an eigener Struktur, die gar nicht erst durch Erziehung oder so entsteht, sondern die schon ich ist, oder das, wie ich dann diese Erziehung auch verarbeite, wie ich darauf reagiere, dann glaube ich immer, da liegt für mich auch ein Stück Sinn drin. Dieses, ne, wir werden geboren, wir schaffen Bewusstsein, wir sind Bewusstsein, und wir haben das auch, wenn du sagst, es betrifft uns alle, dann denke ich, genau, das ist einfach auch Aufgabe, die mit zum Menschsein dazugehört, das zu bewältigen, da in so eine innere Balance auch zu finden zwischen diesen Kräften, die da auf uns einwirken. Und ich glaube, ja, bei Reichtum macht es sicherlich Sinn, auch mal über Aktiendepots zu sprechen und über alles. Ja, mache ich auch, führe auch Interviews zu Kryptowährungen. Aber im Kern, glaube ich, mir geht es immer um die Essenz. Das ist das, was mich wirklich interessiert im Leben. Das ist das, was mich bewegt oder was mich große Strecken in Kauf nehmen lässt. Ne, das ist das, was mich aus der Komfortzone raus bewegt, ist Essenz und Bewusstsein. Ist nach meinem Verständnis das, warum wir letzten Endes hier sind. Egal, was wir alles so erschaffen haben, weil das ist das, was wir auch mitnehmen. Jesus sagte ja, ne, wir gehen und wir nehmen nichts von dieser Materie, die wir erschaffen haben, mit, aber wir nehmen die Erfahrung darum. Die nehmen wir mit. Die bleibt in uns oder die geht ins Feld, je nachdem, wie rum ich das so betrachten möchte. Und deswegen finde ich, ist es genau richtig, genau aus der Perspektive darüber zu sprechen.
Ja, das freut mich. Und ich habe das jetzt nicht gewusst mit der Nabelschnur. Doch ja, das ist das Sinnhafteste. Das wäre das Sinnhafteste. Also ja. wenn wir uns die Geburt aus dieser Perspektive oder aus einer anderen Perspektive wie das Sterben vorstellen. So ist das, eine Seele stirbt in den Körper hinein, gebärt sich, inkarniert sich, sie inkarne, das Karne ist ja das Fleisch, ich gehe also die Seele, der Geist, das geistige, seelische Wesen geht in das Fleisch hinein, und je sanfter dieses Eintreten ist, je willkommener es ist, je liebevoller es ist, je geduldiger es ist und auch je milder es ist, umso besser ist es. Je lauter es ist und je dramatischer es ist und je knalliger es ist, umso schlimmer ist es. Und deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, dass Kinder möglichst eine sanfte Geburt haben. Also eine sanfte Geburt. Unser Sohnemann beispielsweise, als unser Sohn auf die Welt gekommen ist, da habe ich dafür gesorgt im Sanatorium, dass es zu einer sanften Geburt kommt. Und es war so wunderschön, weißt du, ich war in der glücklichen Situation, mir das leisten zu können. Es hat keine Krankenkasse und niemand übernommen. Und weil wir gerade von Reichtumsbewusstsein sprechen, konnte mir das einfach erlauben, und ich habe dem Arzt gesagt, hören Sie mal, ich hätte gerne, und ich engagiere Sie dann als Arzt, wenn Sie mir das erfüllen. Und der war eine ganz andere Ansicht. Das hat uns als die zwei Männer, die wir da voreinander gestanden sind, in eine Schwierigkeit gebracht. Und dann hat er gesagt, letztendlich, ich kann das nicht nachvollziehen, was sie sagen, aber er hatte so die Idee, wer zahlt, der schafft an, was ja auch ein bisschen abstrus ist. Und meine Frau wollte aber unbedingt diesen Arzt haben, ist ein ganz brillanter Arzt an sich, ne? Er hat halt einfach für solche Geschichten nichts übrig gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie das wollen, dann machen wir das. Und so haben wir das dann getan. Das war wunderschön, weißt du, das war so einfach, dass der ganze Kreissaal, da ist in ein feines Licht getaucht worden. Sorgt, dass eine wunderfeine, also wirklich eine ganz feine, nicht so ein Gedudel, sondern wirklich eine feine Musik spielt. Und als dann Philipp auf die Welt kam und wir sahen, und dann war das einfach so wunderschön, den wirklich auf den Bauch von meiner Frau zu legen und den einfach so einen Moment zu halten und zu haben und so dem einen Raum zu geben, um anzukommen. Und dann ist er klarerweise so weiß nicht wohin gekommen, auf jeden Fall in dem gleichen Raum war etwas, wo er es besonders warm hatte. Und es war einfach fein. Er bekam dann einfach so, es war einfach ein feines Hineingehen. So, wir haben es ihm so angenehm und so willkommen gemacht, wie nur irgend möglich. Und dadurch, dass es Nacht war, war es auch leichter, so in einer Stille zu sein, weißt du? Und es war einfach so ein von allen Anfang an ein wunderschönes Willkommen sein, auch von seinen Eltern da begrüßt zu werden und als Wesen erkannt zu werden, als Seele erkannt zu werden, das eben jetzt noch einen kleinen Körper hat und unsere Hilfe braucht, um da ins Leben hineinzugehen. Doch dieses Ankommen auf dieser Erde, das haben wir ihn so angenehm, so entspannt, so musikalisch und so leicht wie Menschen möglich gemacht. Und ich habe damals wie heute schon, auch als Journalist, damals habe ich noch mehr Journalismus gemacht. Das mache ich heute nicht mehr, schreibe heute eher Kolumnen. Also nicht mehr so Tagesgeschichten, aber ich kann mich noch gut erinnern, ich habe da absichtlich für unsere Zeitung ein Interview geführt mit Frédéric Le Boyer, einem französischen grandiosen Arzt, der diese sanfte Geburt, ist ein Franzose, der diese sanfte Geburt propagiert hat, und der war in dieser Zeit gerade in der Gegend von Tirol, und so habe ich ein Interview mit ihm gemacht und konnte so aus erster Quelle so verstehen, wie er das sieht. Sehr, sehr liebevoll, ein Gynäkologe, sehr, sehr liebevoll hat da was eingebracht, was einfach wunder, 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 wunderschön ist, und hat dann auch gezeigt, wie es möglich ist, dem Kind so eine Art Babymassage zu geben. Weißt du, so den kleinen Körper immer und immer wieder in warmes, in sehr feines, also wirklich so etwas wie einfach so in ein nährendes Öl zu tauchen und diesen Körper da zu massieren und diesen Körper so in diese feine Wärme zu geben. Und ich habe das geliebt. Ich habe das oft und oft und oft und oft mit meinem Baby damals getan. Und wir haben heute noch, er ist heute natürlich erwachsen und hat selber eine Familie und hat selber Kinder. Und ich habe ihm das natürlich später irgendwann einmal, ein oder zweimal, ich weiß gar nicht wie oft, aber ein oder zweimal habe ich es ihm gesagt und habe ihm erzählt. Und habe ihm gesagt, schau, so haben wir dich damals willkommen geheißen. Und was ich halt mit großer Freude sagen kann, es ist einfach so eine wunder, wunderschöne Beziehung bis zum heutigen Tag zwischen Vater und Sohn, zwischen Sohn und Vater, wie ihr wollt, die uns trägt. Und da ist einfach so eine tiefe Liebe und auch ein tiefes Verstehen. Und hat auch damit zu tun, dass wir beiden Männer uns eben von allen Anfang an auf der Ebene begegnen durften. Dass ich ihn da massieren durfte und dass er da in diesem feinen, weißt du, so ein feines, warmes Kinderöl und direkt so neben einem Ofen, so dass es fein gehabt hat und auf wohligen Decken gelegen ist. Und da habe ich ihn einfach gerne massiert. Es war einfach so schön, ihm da so den Raum in diese Welt hinein zu öffnen. Ja.
Aber bei mir kommt eine ganz große Zärtlichkeit an, die berührt mich gerade sehr.
Ja, ist ja auch so etwas Zärtliches, nicht so zieht. Wir haben uns so auf den Philipp gefreut und wir wussten, dass wir damit eine Seele einladen. Und wir haben es auch so etwas wie das Heilige darin einfach zelebriert, ne? Und wir haben uns gesagt, ja, wir bereiten uns vor. So eine Schwangerschaft, die kann ja eine wunderschöne Vorbereitungszeit sein für ein Paar. Und die kann etwas Wunderschönes auslösen, auch im Zusammenkommen. Denn wir Männer sind ja außen vor im gewissen Sinne und können aber gleichzeitig, wenn unsere Partnerin das erlaubt, so die Hand auf den Bauch legen, wir können mit dem Baby sprechen, wir können so pränatale Kontaktaufnahmen, eine pränatale, also eine vorgeburtliche Kontaktaufnahme machen. Und das führt, um nicht vom Thema wegzukommen, dann auch letztlich zu einem Reichtum im Leben. Das führt einfach dazu, dass dieser Mensch sich auch im Reichtum des Lebens willkommen fühlt und willkommen ist, weil es ja tatsächlich so ist. Und es muss sich das nicht kognitiv merken. Das kann er sich natürlich nicht so als Baby klarerweise, ne? Und als Kleinkind auch nicht. Doch das, was bleibt, das ist die tiefe zelluläre Erinnerung in der Struktur des Körpers und das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Ja, und ich finde das wunderschön, weil es so weggeht, wie wir so Reichtum normalerweise verstehen, sondern da ist so dieser Reichtum des Lebens, der Reichtum des Geschenkes des Lebens und der Reichtum, den wir auch aus unserem Bewusstsein schöpfen, wenn wir bewusst sind, wenn wir verstehen, dass wir als Eltern aufgerufen sind, einer Seele einen Platz zu gönnen, eine Seele einem jungen Menschen aufwachsen zu lassen und den so behütet und so köstlich und so wertvoll wie möglich in die eigene Freiheit zu entlassen. Also so, dass er fähiger und fähiger und fähiger und fähiger wird, um letztendlich dann das Leben auch mit all seinen Herausforderungen und Anspannungen und was halt so in der Regel mitkommt, dann auch gut bewältigen zu können. Ja.
Du hast gerade das andere große Thema des Kongresses angesprochen, die Freiheit, in die eigene Freiheit zu entlassen. Das heißt auch, ihm möglichst nicht die eigene Vorstellung von was ist was aufzudrücken, sondern ihm tatsächlich auch einen Freiraum zu schaffen. Ich finde es gerade ganz spannend. Hast du das Gefühl, dass dein Sohn tatsächlich dann auch diese, also mit einer Leichtigkeit ins eigene Leben gehen konnte?
Ja, das habe ich total gesehen. Das habe ich total gesehen. Ich habe viel getan so mit ihm. Also ich rede jetzt einfach von mir, weil ich jetzt dran
Ja,
bin.
ja.
Ich möchte da
Karl,
absolut.
du bist vollkommen eingeladen, das mit uns zu teilen. Vielen Dank dafür.
Ich sage jetzt einfach so den männlichen Punkt. Genauso einen weiblichen Support gekriegt. Aber ich rede jetzt einfach so von mir.
Ja.
Ich habe viel getan, muss ich wirklich sagen, ich habe viel getan, um ihn so in ein tiefes Vertrauen hineinzuführen. Weißt du, wirklich tief in ein Vertrauen hineinzuführen, dass er, wie soll ich sagen, dass das Leben ihn auch versorgt. Ich weiß nicht, ich kann mich noch so gut erinnern, ich war oft erschreckt auf den Spielplätzen, da waren ja in der Regel Frauen und Mütter. Und ich bin oft und oft mit dem Philipp dort auf diesen, auf so Waldspielplätze oder so gegangen. Das habe ich geliebt, mit ihm da zu sein. Und eine Situation, die ist mir so besonders in Erinnerung, weil wir das oft getan haben. Er hat es auch geliebt. Er hat sich so auf ein, da gab es so einen Kinder im Wald, so eine Kinderplattform und die ist schon recht hoch gewesen. Das war schon ungefähr 2 Meter hoch. Also wir mussten die Kinder so über Treppen hinaufgehen und dann waren sie da oben auf diesen 2 Metern und da war klarerweise so ein so holziges Geländer, wo er leicht durch konnte. Das war einfach so ein Baumstamm unten und ein Baumstamm weiter oben, kann sich schon jeder vorstellen, kannst du dir vorstellen. Ne? Und ich habe zu ihm gesagt, Philipp, steig doch da heraus, da raus. Ich bin da unten gestanden und er stand sozusagen mit dem Rücken zu mir. Ne? Also er hielt sich oben und stand mit dem Rücken zu mir. Und ich habe gesagt, lass dich fallen. Und dann hat er sich einfach so ganz selig, weißt du, so als totales Vertrauen, hat er sich in meine Arme fallen lassen. Und es hat uns so über die Jahre, immer hat es einen großen Spaß gemacht. Und ich musste aufpassen, dass er mit mir in Kontakt ist, weil er ist dann immer jetzt eine große Freude gemacht, ist runtergefallen, ist rauf und ist sofort wieder runtergesprungen. Ich musste einfach schauen, dass ich wirklich gut stehe und verlässlich fangen kann. Ist ja nie was passiert. Aber was ich sage, warum ich das sage, warum ich das überhaupt erzähle, weil ich spüre, da geben wir den Kindern einen tiefen, 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 tiefen Support. Wenn sie wissen, also meine Eltern, die werden mich auffangen und das kriegen sie in gewissem Sinne zellulär mit in einem Alter, wo sie das nicht so kognitiv auffassen, sondern wo sie das einfach spüren und wo sie das, wie soll ich sagen, wo sie das aufnehmen dürfen. Und ein letztes Beispiel, weil mir das so wichtig erscheint, wir waren einmal mit ihm, wir beide waren mit ihm auf einer Hochzeit und vor dem Platz vor der Kirche war das Brautpaar und die Gäste und wir waren da dabei und die Kinder haben miteinander gespielt und unser Philipp, der hat den Fußball in das Pfarrhaus, das daneben stand, in den Widum, hat den Fußball da hineingeschossen und die Glasscheibe ist natürlich in tausend Stücke gesprungen. Warum ich das erzähle? Weil ich kann mich noch heute so genau daran erinnern, denn ich bin wie von der Tarantel gestochen zum Philipp gerannt, denn alle, die ganze Hochzeitsgesellschaft hat, war so wie die Erwachsenen so manchmal sind, weißt du, so wie so Geier, die so aufschauen und voller Empörung und der Bub schießt da die Scheibe kaputt vom Pfarrer und hin und her. Und ich habe gewusst, das löst es bei ihm einen tiefen Schreck aus. Ne? Und bin wieder wie wild zu ihm gerannt und habe ihn so in den Arm genommen und habe zu ihm gesagt, Philipp, das macht nichts, das tut überhaupt nichts. Und in dem habe ich das heute noch, das ist ja schon viele, die 30, 40 Jahre her, aber ich habe das heute noch, wie er sich entspannen konnte. Weißt du, wie er sich entspannen konnte und weinen konnte, weil er war natürlich selber zutiefst erschrocken, dass ihm das passiert ist. Und dass sein Vater ihn jetzt dann nicht sagt, sondern dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt passiert und wir zahlen diese Scheibe, ist eh kein Thema. Aber das, du weißt, was ich meine. So, warum ich das überhaupt erzähle, nicht um zu sagen, was ich für ein toller Hecht bin, sondern um zu sagen, wie sehr wir mit unseren Kindern an solchen Situationen umgehen können und ihnen zeigen können, schaut her, das ist der Reichtum des Lebens, diese Liebe, das ist der Reichtum des Lebens. Dieses Verständnis, das ist der Reichtum des Lebens. Dieses Miteinandersein, das ist der Reichtum auch einer Familie. Und das ist der Reichtum, den letztendlich Eltern über das Bewusstsein ihren Kindern mitgeben können.
Ja, wow. Also ich habe eine ganze Weile in einer Selbsterfahrungsgemeinschaft gelebt und habe auch immer wieder erlebt, dass Kinder, wenn sie in einem bewussteren Umfeld aufwachsen, wenn ihnen was zugetraut wird und das ein echtes Miteinander gibt und ein aufrichtiges sich ernst nehmen, unabhängig vom Alter, altersentsprechend zu wissen, mir sitzt eine vollständige Seele gegenüber, die ist schon da und die ist schon perfekt so, wie sie ist, dann sorgt es dafür, dass daraus eigenverantwortliche, selbstständige, reflektierte Menschen werden, die mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit im Leben stehen. Und von da aus natürlich auch ganz, ganz anders agieren können. Und wie du sagst, nicht mehr in dieses Reichtum als Kompensation von innerem Mangel gehen müssen, ne, sondern tatsächlich da in so einen, was soll ich das sagen, in so eine andere Balance auch da wieder finden. Das ist das, also das ist jetzt, ja, ist schon fast 20 Jahre her. Und ich habe diese Menschen tatsächlich jetzt auch als Erwachsene wieder getroffen und mich hat sehr berührt. Und ich habe gedacht, ja, wow. Was für ein Feld. Ich habe gerade vorhin gedacht, ich hätte sehr Lust, auch deinen Sohn zu interviewen. Das klingt wirklich, ja, das klingt so, wie es macht einen Unterschied. Es macht einfach einen Unterschied, wenn ein Mensch erfährt, du bist total gewollt. Total. Ja. Und dabei darf ein Stück Materie auch mal zu Bruch gehen. Das ist nicht wesentlich. Darum geht es gar nicht so. Und ihm diesen Schreck auch einfach wieder zu nehmen, statt ihn in diesem Schreck zu lassen und es zu verstärken. Das war das, was wir ganz häufig erleben. Dann gibt es Gemecker und Geschimpfe. Und das, was wir, über was wir die ganze Zeit sozusagen im Subtext reden, ist ja Trauma und wie sich Trauma einfach weitergibt und weiter vererbt oder wie wir Traumaschleifen auch mit Bewusstheit unterbrechen können und wie wir was Neues implementieren können. Das finde ich total klasse, weil ich bin ganz bei dir. Ich glaube, wenn ein Mensch so gewollt und so sicher geliebt ins Leben gehen darf, dann ist für den Reichtum kein großes Thema, sondern entsteht aus seinem Selbstverständnis, so wie er sich dann da erfahren hat.
Ja, so ist es. Und ich bin glücklich, ich hätte mir das nicht gedacht. Ich danke dir auch für deine Reife und ich danke dir, ich kriege dich ja mit, ich danke dir auch so für dein Verständnis und für das Feld, das ja auch durch dich entsteht und durch dein So-Sein und durch deine Präsenz, so dass wir da etwas tiefer hineingehen und uns verstehen. Weißt du, Geld, das Geld kommt ohne dies, wenn wir das verstehen, wie wir finanzielle Intelligenz auch für uns aktivieren können. So, was mich freut, dass wir, Nicole, darüber sprechen können, was es bedeutet, in einem Reichtumsbewusstsein zu sein. Was wiederum bedeutet, in einem Bewusstsein von Liebe zu sein, in einem Bewusstsein von Fülle zu sein, in einem Bewusstsein von Freude zu sein, von Dankbarkeit zu sein und auch in einem Bewusstsein zu sein über die Kraft des Jetzt, dass es darum geht, wirklich präsent zu sein und in dem Augenblick, wo wir eben dieses Gespräch miteinander führen, auch tatsächlich hier zu sein, präsent zu sein und auch etwas zu teilen aus dem eigenen Leben, um andere Menschen zu inspirieren und die natürlich auch in ihre eigene Freiheit zu locken, wenn so sie das nicht haben. Und das ist alles möglich. So könnten wir einander Leuchttürme sein und wir könnten einander einfach das sein, was wir sind, menschliche Brüder und menschliche Schwestern, die sich zur gleichen Zeit inkarniert haben, um etwas auf dieser Erde zu bewerkstelligen. Ja, jetzt ist es 14.49 Uhr.
Das passt schon. Wir sind sozusagen perfekt auf dem Punkt. Wir sind sowas von auf dem Punkt. Aber es ist mir einfach eine Freude, mit dir darüber zu sprechen, weil mich das auch sehr berührt, diese Tiefe da drin zu fühlen. Und ich freue mich über jeden Menschen, von dem ich fühlen kann, der hat das erfahren, er hat das erlebt. Ich glaube, das ist ein, wie soll ich sagen, das, was ganz da drin im Kern, in der Essenz ist, das könnte ich nicht in Worte fassen, aber ich weiß, das ist erfahrbar. Das kann jeder Mensch für sich, kann das erfahren. Und ich, es ist mir immer so ein Fest, wenn ich Menschen treffe, von denen ich fühle, ja, sie haben es auch erfahren. Ja, so. Es ist einfach wunderschön. Vielen, vielen Dank dafür. Und dass du das so persönlich auch teilst, das ist sehr schön. Vielen Dank.
Ja, ich bin selber überrascht, aber das hat auch mit dir zu tun. Weißt du, das hat Bewusstsein ist ja immer auch reflektorisch. Hm. Und ich will jetzt da keine Gesetze von Resonanz und Anziehung und sonst irgendetwas strapazieren, sondern einfach verständlich zu machen, so können wir Reichtum verstehen. Und ich möchte das, was, wenn wir da auch noch ein, so vielleicht in allerletzten Moment da auch auf das Geld schauen, da ist es schon auch erforderlich in meinem Verständnis, dass wir eine finanzielle Intelligenz zu entwickeln und zu begreifen, dass die Bewegung, die uns tatsächlich auch eine finanzielle Fülle ermöglicht, dass diese Bewegung eine gebende Bewegung ist. Also, dass ich mir klar mache, was ist das, was ich aus meinem Herzen und über meine Talente und über meine Meriten zu geben imstande bin, dass ich das auch tatsächlich gebe und dass ich das gut mache und dass ich das engagiert mache und dass ich das präsent mache und dass ich das letztendlich auch beherzt mache. Und dann gilt es zu verstehen, dass ich in diesem Geben einfach auch Kanäle öffnen muss und Häfen schaffen muss, damit auch der finanzielle Aspekt, der ein Leben auch auf der Ebene nährt, dass das ebenfalls gegeben ist. Das heißt, ich muss also schon schauen, wohin soll ich denn, auf welches Bankkonto soll denn das fließen, wie soll denn das gehen. Doch der Ansatzpunkt des Denkens, um in das zu kommen, was die Engländer so well-to-do, weißt du, so well-to-do, citizen, ein wohlhabender Bürger. Damit meine ich jetzt nicht so diesen wohlhabenden Bürger mit dem Schmerbauch, sondern einfach so diesen wohlhabenden Bürger, der das hat, was er braucht. Und das finde ich, nehme ich für mich in Anspruch, so einfach, weißt du, dass ich so sage, ich habe das einfach in meinem Leben gemeinsam mit meiner Liebsten zusammengebracht, dass wir das haben, was wir brauchen, und dass wir wach genug sind, nicht in diese Endlosigkeit zu investieren, weißt du, und das nochmals und nochmals und nochmals. Wir haben einfach unser Auslangen und wir haben keine Bankverbindlichkeiten, und das ist einfach das, was uns gut tut. Und das bedeutet, dass die kleine Firma, die wir haben, auch klein ist, weil würden wir das größer machen, müssten wir einen Kredit aufnehmen und müssten wir das fremdfinanzieren und müssten dies und das und jenes tun. Und möglicherweise hätten wir dann vielleicht mehr Geld, das könnte schon sein, aber ich hätte auch eine Bank, die mir sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe und wie ich den Kredit abzuzahlen habe und all diese ganzen Geschichten. Und ich bin heilfroh und überaus dankbar, dass wir gesagt haben, Wohlstand bedeutet für uns, ein gutes Auskommen zu haben, so dass wir uns das leisten können, was wir wollen und was für uns auch adäquat ist. Weißt du, Fakt ist, um es einmal ganz klar zu sagen, ich könnte mir einen Porsche gar nicht leisten. Ich könnte mir den nicht finanzieren. Ein zweiter Fakt ist, ich möchte das auch nicht. Kann ich das verständlich machen?
Absolut.
Ich möchte einfach ein Auto fahren, das für mich ökonomisch ist, das meiner das meinem Wertekostüm entspricht. Und ich möchte so leben, dass ich ordentlich angezogen bin, aber ich muss keine Armani-Klamotten tragen. Ich habe nichts gegen Armani-Klamotten, ich habe halt keine. Aber ich möchte sie auch nicht haben, weil ich da finde, dass wir, wenn wir so diese Fülle leben, dann kommt auch so eine gescheite, eine intelligente Bescheidenheit, die nicht den Kopf in den Sand steckt und die keinen Staub auf uns schüttet, sondern etwas, was dem Herzen kommt und was uns souverän sein lässt und was uns wach sein lässt und was uns aufmerksam und respektvoll sein lässt, und wo ich sage, es kommt auch der Moment, wo wir sagen, das ist jetzt genug und es gibt andere Dinge und ich arbeite, um zu leben, und ich lebe nicht, um zu arbeiten. Wobei das beides ja so zusammenhängt. Gerade bei mir, ich liebe es ja. Ich schreibe ja so gerne und ich mache solche Geschichten und ich gebe ja solche Interviews ja unendlich gerne. Ich tue das wirklich mit großer Freude und sage immer ja, wenn eine solche Anfrage kommt. So, das war jetzt von meiner Seite so ein Danke auch an dich und an euch, die ihr da die Zeit euch genommen habt, zuzuhören.
Also ich möchte es nochmal, diese Freiheit, die ist mir so wichtig, dass ein Mensch die Freiheit hat, sich zu entscheiden, was möchte er. Ich selbst persönlich bin auch eher Minimalistin, muss ich ganz klar sagen, weil ich immer das Gefühl habe, Verwalterin von Materie zu sein, das ist nicht so mein Ding. Ich habe andere große Themen im Leben. Ne? Bewusstsein ist mir sehr viel wichtiger. Da ist mein ganzes Geld immer reingeflossen, in Seminare, in Fortbildung, in Forschung auch. Ne? Alles, was es dafür braucht, da kann ich viel möglich machen, weil da brenne ich für. Aber mir ist diese Freiheit so wichtig, dass ein Mensch für sich in die Freiheit kommt, es zu wählen. Weil ich glaube, dass uns das in eine Gesellschaft von eigenverantwortlichen Menschen bringt. Wenn jeder für sich eine Wahl hat und nicht mehr das Gefühl hat, er muss es so oder so oder so, weil, ne, sondern er kann das aussuchen, wie ist das denn mit mir tatsächlich in Verbindung aus meinem Herzen, was stimmt denn für mich wirklich? Ja, ich bin sehr, sehr berührt, sehr angetan von unserem Gespräch. Das finde ich ganz, ganz, ganz bereichernd. Vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, was der Karl noch so macht, wir haben natürlich die Links unterm Video, da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, auch wie das möglich ist, in den Genuss von Karls Arbeit zu kommen. Dann nochmal herzlichen Dank und habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Dankeschön. Dankeschön.